Ferngespräch, der Podcast der Ferdinand Porsche Fernefahr mit Lisa Stadtherr und Ina Thomann.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Ferngesprächs, dem Podcast der Ferdinand Porsche Fernefahr. Heute unser Gast ist Sören Widerschein, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik. Sören, hallo und schön,
hallo,
dass du da bist.
Grüß euch, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Erzähl uns mal bitte, wie dein Weg an die Fernefahr war und welche Aufgaben du bei uns erfüllst.
Ja, sehr gerne. Da muss ich vielleicht den Bogen ein bisschen weiterspannen oder auch zu meiner Historie ein bisschen weiter zurückgehen. Ich bin vor einer ganzen Weile, also vor vielen Jahren, als Quereinsteiger in die IT gewechselt, in so einen IT-Consulting-Job, habe ein Software-Tool vertreten und bei Kunden implementiert, verschiedene Workshops gemacht, wie mit das Tool zu bedienen ist etc. Bin aber wirklich als Quereinsteiger rein und je mehr Projekte ich begleitet habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich so ein bisschen die Theorie vermisse oder einfach das Fundament nicht habe, was andere in dem Projektkontexten hatten. Und ich hatte dann geschaut, ob es irgendwie Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, die sich aber auch mit der Berufstätigkeit vereinbaren ließen. Und bin dann auf das Studienangebot der Ferdinand Porsche Fernefahr gestoßen, was ja auch für den Wirtschaftsinformatik-Kontext ein Bachelor- und ein Masterstudium anbietet, und habe mich dort einfach mal beworben und habe dann begonnen, nach der Aufnahme dort zu studieren, habe das berufsbegleitend durchgezogen. Also der Job damals war mit viel Reisetätigkeit verbunden. Ich habe die Zeit im Flieger, am Flughafen, in den Hotelzimmern am Abend genutzt, um mir die Studienhefte durchzulesen, meine Hausarbeiten zu schreiben, die Einsendungen zu machen und auf Prüfungen vorzubereiten. Das hat super funktioniert. Und die Theorie und das ganze Hochschulumfeld, wie es die Ferdinand Porsche Fernefahr aufsetzt, hat mich eigentlich so gereizt, dass ich, als ich dann mal die Motivation hatte, den Job zu wechseln, auch einfach mal bei der Fernefahr geschaut habe, hey, sucht ihr nicht vielleicht jemanden? Ich kenne das Format aus der Studierendenperspektive. Wäre interessant, vielleicht auch in die Lehrendenperspektive zu wechseln. Und da war zufälligerweise auch bei Martin Staudinger eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter frei. Auf die habe ich mich beworben. Da habe ich die Zusage bekommen. Und jetzt bin ich seit knapp zweieinhalb Jahren an der Fernefahr und bin dort als Lehrender tätig und auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter beziehungsweise in der Betreuung der wissenschaftlichen Abschlussarbeiten unserer zahlreichen Studierenden, genau. So war mein Weg an die Fernefahr. Und vielleicht für den Kontext der Sendung oder warum bin ich hier und zu dem Thema, ich habe ein paar Lehrveranstaltungen, also zum einen so Business Engineering Themen, aber auch in anderen Studiengängen an der Fernefahr einen Kurs zur digitalen Transformation und einen Kurs mit der Monika Finsterwald zum Thema selbstreguliertes und digitales Lernen. Also da gibt es viel um Kompetenzen zu neuen Technologien, die uns im Alltag begegnen.
Da möchte ich gleich mal mit meiner ersten Frage hineinstarten, lieber Sören. Was ist Medienwandel überhaupt und was ist Medienwandel in Zeiten der digitalen Transformation, die wir gerade erleben?
Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr weitreichende Frage, die zum Teil auch die Wirtschaftsinformatik tangiert. Und vielleicht würden wir erstmal am Anfang abgrenzen, so dass wir die Begriffe klären und auch vielleicht das sagen, was es nicht ist. Oder starten wir vielleicht mal mit so dem Wort Medium. Was ist ein Medium oder was sind Medien? Kommen eigentlich aus so einem Lateinischen und das Wort bedeutet, also ehemals Medium, bedeutet sowas wie übersetzt wie Mitte. Also irgendetwas befindet sich in der Mitte von zwei Polen. Nach unserem heutigen Sprachgebrauch sind Medien halt einfach Kommunikationsmittel, die so zwischen Sender und Empfänger platziert sind und eben für die Übermittlung, für die Vermittlung von Nachrichten, Inhalten, Informationen zur Verfügung stehen oder einfach mal so da sind. Und jetzt ein bisschen konkreter vielleicht auf den Punkt Medienwandel. Da steckt jetzt das Wort Medien drinnen. Also es geht darum, dass sich irgendetwas verändert in der Vermittlung von Informationen oder vielleicht auch erweitert. In der heutigen Zeit denkt man sehr schnell auch gleich an das Digitale oder die technologische Perspektive des Ganzen. Ich würde da vielleicht aber auch noch so den Hinweis geben an die Hörerinnenschaft, dass es sich bei Medienwandel vornehmlich jetzt um kein neues Phänomen handelt, was jetzt gerade zum ersten Mal auftritt, sondern dass der Prozess von sozialen und kulturellen Wandlungsprozessen, also in allen menschlichen Gesellschaften bereits abgelaufen ist. Und wenn man da auf die Menschheitsgeschichte blickt, da unterscheidet die Literatur so ganz grob eher auch schon vier verschiedene Medienepochen. Also da gibt es den Schuld, da ein kleines Büchlein geschrieben hat. Hätte ich auch dabei, aber kann man jetzt, glaube ich, nicht rausholen. Der hat aber geschrieben 2017, dass man verschiedene Medienepochen schon so abgrenzen kann. Eine Medienepoche kennzeichnet sich dann durch ein spezifisches Leitmedium, was hauptsächlich in der Gesellschaft da verwendet wird. Und wir könnten abgrenzen die tribale Gesellschaft, die einfach nur ihre Sprache genutzt hat, um zu kommunizieren, sich auszutauschen, Gedanken auszutauschen. Das war, glaube ich, der größte Teil der Menschheitsgeschichte, wo wir nur miteinander gesprochen hatten. Aber die tribale Gesellschaft wurde abgelöst von der antiken Gesellschaft, so ungefähr so 800 vor Christus bis circa 600 nach Christus. Die große Errungenschaft war, glaube ich, das Alphabet. Oder verschiedene Alphabete, die plötzlich Schrift ermöglicht haben. Also da ist ein neues Medium hinzugekommen, was dann auch da für die entsprechende Epoche so das Leitmedium war, nämlich die Schrift, dass es einfach plötzlich möglich war, okay, ich hab eine Botschaft oder ich habe eine Information, die packe ich auf Papier und dann ist die erstmal da. Ich kann das Papier vervielfältigen, ich kann das erstmal liegen lassen, kann es später wieder lesen. Also da ergeben sich ganz neue Handlungsspielräume der Kommunikation. Das Ganze hat sich dann mit dem Aufkommen so der modernen Gesellschaft, so 1450 ungefähr, auch potenziert, nämlich mit dem Buchdruck, der aufgekommen ist in Mitteleuropa, wo dann einfach das Buch plötzlich das Leitmedium wurde, also einfach die Handschrift abgelöst hat und dann noch einmal eine quasi Multiplikation von Kommunikationsmöglichkeiten und Vermittlung in der Gesellschaft hervorgerufen hat. Und das ganz Neue und Spannende, was, glaube ich, auch alle interessiert, ist quasi, wie würde sich jetzt diese neue Epoche kennzeichnen, von der alle reden? Also das Digitale ist in der Wissenschaft charakterisiert als die Netzwerkgesellschaft, die einfach aufkommt durch die rasante Verbreitung des Computers. Okay, das könnte man vielleicht erstmal so festhalten, dass es diese vier Epochen gegeben hat und wir sind gerade in so einer Umbruchphase. Plötzlich haben wir alle Computer zur Verfügung und verwenden das auch sehr häufig. Das ist, glaube ich, ganz spannend zu beobachten. Da müsste man aber auch noch anmerken, dass gleichzeitig zu bedenken ist, dass diese Medien, die werden nicht abgelöst. Also es ist jetzt nicht, wir haben einen Computer, wir reden jetzt plötzlich nicht mehr miteinander, sondern die ganzen Epochen und die entsprechenden Medien überlagern sich. Also in der Kommunikation kommen immer mehr Layers und Dimensionen hinzu, die Kommunikation erweitern, die aber Komplexitätsdimensionen hinzufügen, die vielleicht wieder zu Problemen führen. Ganz konkret zum Medienwandel in der heutigen Zeit, eben ausgelöst durch den Computer, ist einfach eine rasante Entwicklung und Verbreitung digitaler Technologien und vor allem des Internets beobachtbar, wo man viele Veränderungen beobachten kann, Wandelerscheinungen beobachten kann, zum Beispiel in der Art und Weise, wie Medieninhalte produziert werden, aber auch verbreitet und konsumiert, beziehungsweise wie die Empfängerseite überhaupt Informationen anfragt. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass man, ich habe jetzt einen Computer zur Verfügung, ich sende jetzt da ins Internet raus. Man muss sich schon irgendwie darum kümmern, dass man seine Hörerschaft bekommt. Und das ist, glaube ich, auch eine der Schwierigkeiten beim Medienwandel. Wenn man merkt, okay, da kommt eine neue Technologie hinzu, dass man ein Gespür hat, mit welchem Medium, durch welches Medium erreiche ich jetzt eigentlich meine Zielgruppe. Weil es bleibt immer noch das gleiche Prinzip, Sender, Botschaft und Empfänger. Der Wandel der heutigen Medienlandschaft ist vielleicht auch also so ein Umbruch geworden oder so ein akutes Thema, einfach weil so die traditionellen Medien und auch so die Gatekeeper der traditionellen Medien, große Verlage, Nachrichtenagenturen, Zeitschriften etc., dass die so ein bisschen quasi unterwandert werden, weil plötzlich mit dem Computer jeder auch zum Sender werden kann, was so ganz spannend ist. Und das charakterisiert eben auch so dieses die Begrifflichkeit der Netzwerkgesellschaft. Also jeder von uns ist mehr oder weniger ein Knoten in dem Netzwerk und wir können unterschiedlichst miteinander kommunizieren auf verschiedenen Plattformen, über verschiedene Kanäle. Und ich glaube, deshalb ist das Thema ganz brisant und auch relevant, dass man darüber redet.
Du hast gesprochen über Vielschichtigkeit und dass die Kommunikation einfach komplexer wird, indem sich weitere Layer, sage ich mal, dazufügen. Der neueste Layer, wenn ich so bezeichnen darf, der irgendwie unterwegs ist und wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen in anderen Folgen des Podcasts, ist ChatGPT. Jetzt würde ich gern von dir wissen, ob ChatGPT eine Medienplattform ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. ChatGPT, könnte man jetzt behaupten, ist jetzt erstmal keine Medienplattform im herkömmlichen Sinne. Es ist in erster Linie vielleicht erstmal so ein künstlicher Intelligenzassistent, der einfach in der Lage ist, so eine Art menschenähnliche Konversation zu führen und Fragen zu beantworten. ChatGPT ist ein Beispiel eben für eine Anwendung von künstlicher Intelligenz, die in den letzten Jahren so an Fahrt aufgenommen hat, dass das ganze Thema einfach Rechenleistung und sowas ist gestiegen, es sind mehr Daten zur Verfügung. Und ChatGPT nutzt, glaube ich, verschiedene Technologien wie maschinelles Lernen, künstliche neuronale Netzwerke, einfach um Texte zu analysieren und darauf dann zu antworten. Im Vergleich zu anderen Medienplattformen, die also Text, Bilder, Videos, Audiodateien, so Multimediales bereitstellen, ist ChatGPT jetzt eher erst einmal ein Werkzeug oder als Werkzeug zu betrachten, das Informationen auf Anfrage generiert und austauscht.
Könnte man das dann trotzdem als eine neue Form von Medium im Sinne dieses Medienwandelkonzepts, was du vorher kurz erklärt hast? Also ist es eine neue Form von Medium?
Ja, das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Müsste man vielleicht in die wissenschaftlichen Diskurse ein bisschen näher rein eintauchen. Also es gibt schon etablierte Quellen, die ChatGPT vielleicht als Medienplattform bezeichnen würden, aber eher so immer noch aus dem Forschungskontext vielleicht so der künstlichen Intelligenzanwendung mit Textgenerierung und so eine Konversationssimulation. Und es gibt sicher auch einige Autoren und Forscher, die ChatGPT so als Chatbot und natürlich auch neues Medium betrachten, einfach auch aufgrund der Fähigkeit, mit Benutzern zu interagieren und Informationen zu verbreiten.
Ich bin jetzt gespannt, ob unseren Zuhörern etwas aufgefallen ist in der Art der Antworten, die Sören gerade gegeben hat. Sören, möchtest du es vielleicht auflösen?
Ja, wir haben hier bei den letzten beiden Fragen so ein kleines Experiment in Anführungszeichen eingebaut. Die letzten beiden Fragen hat ChatGPT beantwortet. Also die Texte, die ich gerade vorgelesen habe, paraphrasiert habe, die hat der Chatbot beantwortet. Das Interessante ist, wenn man jetzt mit dieser neuen Plattform experimentiert ist, es ist ein Textgenerierungstool. Also ich stelle eine Frage, es analysiert meinen Text, es muss dann in irgendeiner Datenbank nach Quellen suchen, um eine Antwort zu formulieren. Es muss das auch ausformulieren, also an den User zurückspielen, der die Anfrage gestellt hat. Und wenn man diesen Chatbot nach seinen Quellen fragt, dann läuft man da oft auf Falschinformationen. Also der Algorithmus gibt eine Falschantwort und wenn man dann wirklich nach den Quellen schaut und sie finden möchte im Internet, wenn man sich zum Beispiel die DOI ausgeben möchte für eine Studie, auf die der Chatbot referenziert, dann kann es sein, dass es diese Studie gar nicht gibt. Ja, also was einfach so ein bisschen auch auf die Gefahren hinweisen kann, beziehungsweise wenn man diesem Prinzip Empfänger, Botschaft und Sender im
Sender, Botschaft und Empfänger?
Genau, erfolgt. Man muss immer hinterfragen, mit welcher Intention wird diese Nachricht übermittelt, beziehungsweise was ist so der Wahrheitsgehalt an Informationen, die über den Kanal an mich kommen. Da lauern schon ein paar Gefahren, beziehungsweise muss man sich oft erstmal eine eigene Meinung bilden.
Ich würde noch ganz kurz auf die Gefahren gerne eingehen, weil ja Medien generell irgendwie gewisse Gefahren beinhalten. Und möchte ich fragen, eben welche Gefahren Medien generell haben und welche im Besonderen vielleicht von Chatbots, ChatGPT etc. ausgehen können.
Ja, also die erste Frage, da können wir vielleicht zu einer ungefähren Antwort kommen oder uns eine Meinung bilden. Das zweite ist, die zweite Frage zu den Gefahren von dieser Chatbots ist, glaube ich, noch nicht ganz so absehbar. Also prinzipiell, je nach Reichweite des Mediums, kann ein Medium oder der das als Sender nutzt, eben einen recht großen oder enormen Einfluss auf öffentliche Meinung haben, beziehungsweise das Verhalten von Menschen ein bisschen steuern, einfach weil da Informationen und Botschaften an eine sehr breite Zielgruppe gehen können. Das Schwierige, glaube ich, oder einfach eine Gefahr bei der Vielschichtigkeit an Kommunikationskanälen und Medien, die zur Verfügung stehen, ist einfach, dass unterschiedliche Informationen über einfach diverse Kanäle laufen und man sich zu verschiedenen Kanälen begeben muss, um dann da Informationen abzurufen, die Informationen gegenüberzustellen und dann abzuwägen, okay, was ist denn jetzt eigentlich so die richtige Information? Also, oder worauf soll ich jetzt meine zukünftigen Entscheidungen, auf welcher Informationsbasis soll ich die fällen? Also, interessante Beispiele wären sicher, also ohne den Podcast hier politisieren zu wollen, aber der Ukraine-Krieg, da haben wir einmal die Berichterstattung der russischen Seite und der russischen Nachrichtenagentur. Und dann haben wir auf der Seite der Briten den BBC, die uns mit Informationen versorgen. Und da kommen jetzt auf zwei verschiedenen Kanälen, wahrscheinlich auch auf verschiedenen Plattformen, Nachrichten, Twitter, was auch immer, wer da mitmischt an Informationen, also an Sendern, unterschiedlichste Informationen auf uns ein. Und okay, ich bin jetzt nicht vor Ort. Was soll ich jetzt über den Zustand dort in der Ukraine denken? Also, oder wie mache ich mir da jetzt am besten ein Bild? Aber ich glaube, das ist jetzt hier jetzt kein Phänomen rein der digitalen Medien. Das hat es vorher wahrscheinlich auch schon gegeben. Also je nachdem, welche Quellen man da konsumiert, ist die Informationslage wird immer schwieriger.
Aber ich habe halt sehr viel mehr Zugänglichkeit,
genau,
und sehr viel mehr Vielfalt.
Genau.
Ich kann ja nie alles konsumieren, was es da an Meinungen gibt, um mir ein quasi strukturiert schlüssiges Bild zu machen, weil ich gar nicht alles lesen kann, was es an Informationen gibt dazu.
Genau, das stimmt. Da stimme ich dir voll zu. Und es würde vielleicht auch unterstreichen, dass einfach die Netzwerkgesellschaft mit dem Leitmedium Computer führt einfach auch dazu, dass wir uns sehr oft auf maschinell prozessierte Informationen verlassen müssen. Also einfach, weil wir deren Informationsgehalt gar nicht mehr hinterfragen können und wir dann eben Entscheidungen treffen, also ohne die Quelle oder die Qualität der Daten zu überprüfen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel auch, dass Twitter ist ein wunderbares Medium. Da kommen ja nur kurze, kleine Nachrichten. Das kann man wunderbar automatisieren. Ja? Also wenn ich da als Sender auftreten möchte, da kann ich mir ein kleines Programm schreiben, was einfach so randomartig immer wieder neue Texte generiert. Die werden auch automatisch angestoßen, dass sie da in der entsprechenden Community gepostet werden oder halt in meinem Profil. Und das ist, glaube ich, also ein kleines anschauliches Beispiel, dass sich auch Computer oder Algorithmen an Kommunikation beteiligen und es dann einfach für die Menschen, also für die, die es lesen, unübersichtlicher wird oder Informationen immer unsicherer.
Angenommen, ChatGPT würden alle Quellen dieser Welt zur Verfügung stehen. Das ist, glaube ich, eine sehr starke Infolage, was ChatGPT alles analysiert, um dann zu einer Antwort zu kommen. Wenn ich da tatsächlich irgendwie alle Infos drinnen hätte und ich schreibe da als Mensch eine Frage hinein, zu was auch immer, müsste ich ja eigentlich eine möglichst objektivierte Antwort bekommen? Oder ist es eine Wunschvorstellung von mir? In der Theorie,
genau. Wie hieß der Autor? Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Ihr kennt das Buch wahrscheinlich. Da hat es in einem der Teile auch diese lustige Szene gegeben. Irgendeine Zivilisation hat einen Computer gebaut. Und dann haben sie Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende gewartet auf eine Antwort, dass der Computer ihnen das ausspuckt, um was es dann eigentlich geht. Hier bei der ganzen Sache, warum sitzt hier da, was auch immer, und da kam halt die Antwort 42 raus. Also ich glaube, das trifft so ein bisschen so das Missverständnis, was da auftauchen kann. Die Maschinen sollen Werkzeuge sein, die uns helfen, Informationen besser, also Daten vielleicht besser aufzuarbeiten und dass wir bessere Informationen dadurch erlangen. Das Schwierige ist jetzt aber auch einfach zu sagen, ja, ich lasse die Maschine einfach mal machen. Ich schreibe einen Code, das sammeln dann alle Quellen, die es gibt, die für mich relevant sind und zeigen mir das an. Am Ende muss immer noch so der Mensch urteilen über das, was gerade an Informationslage vorliegt oder an Daten vorliegt. Die Chatbots können erstmal eine Assistenz sein und ist, glaube ich, eine ganz relevante Assistenz, also einfach weil Digitalisierungsprozesse, da werden sehr viele Daten erzeugt und das ist, glaube ich, gerade das Dilemma, wir haben als Einzelne gar nicht mehr die Möglichkeit, das alles zu verarbeiten. Aber das Gleiche würde auch vorliegen, wenn wir jetzt, keine Ahnung, immer noch in dieser Buchgesellschaft wären, in der Moderne, da gibt es dann plötzlich 10 Fachbücher zu einem Thema, da muss man sich genauso in die Bibliothek setzen und so seine Zusammenfassung schreiben und der Transfer von der Information in meinen Kopf zu wissen und dann vielleicht auch zur entsprechenden Handlung oder Problemlösung, da ist immer noch der Mensch gefragt. Also ich würde mal abgrenzen, dass auch die Chatbots nur Assistenzsysteme sein können, die sich auch irgendwie dann, also sie treten vielleicht auch auf wie Sender von Informationen, weil sie viel, viel aggregieren können und auch zusammenfassen. Aber da genau, ist immer noch wichtig, dass der Faktor Mensch mit dabei ist.
Das heißt, am Ende des Tages liegt es dann schon noch dran, das auch irgendwie reflektiert zu lesen, was man an Informationen bekommt und dann quasi als Mensch für sich einzuordnen.
Genau, ja, also das würde ich schon sagen, dass also auf der Suche nach Informationen, vor allem auch jetzt im wissenschaftlichen Kontext, also muss, na, nicht nur im wissenschaftlichen Kontext, aber im meinungsbildenden Kontext und auch im demokratischen Kontext, sollte man immer verschiedene Quellen zu Rate ziehen und auch zuhören, dass unterschiedliche Meinungen diskutiert werden können. Und das Gleiche oder das Phänomen, glaube ich, ist im Internet sehr präsent. Also die traditionellen Medien berichten eher so auf der Faktenlage. Okay, da schalte ich meine Tagesschau ein, Zeit im Bild, was auch immer, und kann da so quasi eine Faktenlage generieren. Und bei den sozialen Medien, da kann man, wenn man in seiner entsprechenden Community unterwegs ist, auch die entsprechenden Gefühle der Menschen ein bisschen so erfassen, was bewegt die Menschen. Also da könnte man sicher unterscheiden. Genau, aber am Ende des Tages läuft es immer darauf hinaus, dass wir immer noch urteilen müssen über das, was relevant ist oder nicht relevant.
Wobei ist ja nicht beim Chatbot auch die Gefahr, so wie du es eh auch vorher schon erwähnt hast, dass da ja auch einfach wirklich Falschinformation dabei ist? Weil wenn ich jetzt zu einem bestimmten Thema 10 Bücher lese, dann haben die vielleicht mal unterschiedliche Ansichten, aber es ist keine definitive Falschinformation da, so wie es vielleicht der Chatbot produziert.
Das ist eine gute Frage. Also Falschinformation oder vielleicht der neuere Term Fake News, würde ich auch sagen, ist jetzt nichts Neues. Also wir beide können ganz persönlich auf der sprachlichen Ebene miteinander sprechen. Ich kann dir was sagen und du kannst es glauben oder nicht. Ich kann dir auch was auf Papier schreiben. Also das Medium ist erstmal egal. Also das, es geht um die Intention des Senders. Also wer sendet dir welche Informationen? Im Kontext der Falschinformationen von Chatbots würde ich vielleicht eher auf die Leute referenzieren, die Plattform designen. Ja, also da kann man dann sicher, bei einem Algorithmus kann ich sagen, ja, wenn du dir nicht sicher bist, das ist, wo du deine Quellen her hast, dann gibt es irgendeinen Standardtext. Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe 1000 Artikel gelesen. Also die Maschine könnte sagen, der Chatbot, ich habe 1000 Artikel gelesen und ich habe jetzt hier eine Zusammenfassung geschrieben, aber ich kann jetzt nicht mehr die 1000 Artikel aufdröseln und dir sagen, den Satz habe ich von da. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob die entsprechenden Informatiker wissen, wie die Maschinen dann wirklich zu ihrem Ergebnis kommen. Aber das interessante Phänomen ist einfach, dass jetzt plötzlich Software verfügbar ist oder Algorithmen verfügbar sind und auch die entsprechende Hardware dazu, dass plötzlich so massive Datenaufbereitungsprozesse überhaupt laufen können. Also soweit ich richtig informiert bin, sind die Algorithmen dahinter, hinter dieser KI, die sind schon viel älter. Die sind auch schon in den teilweise 60er, 70er, 80er Jahren entwickelt worden. Aber jetzt hat man plötzlich die Hardware, dass das interessant ist, das wirklich in einem großen Maßstab zu verwenden. Und deshalb ist es jetzt vielleicht aktuell geworden.
Sören, wir haben jetzt sehr viel über Nachteile und Gefahren gesprochen. Vielleicht nochmal, um positiv zu schließen, was sind denn so Möglichkeiten, die durch diesen Medienwandel entstehen können?
Ja, das ist ein guter Punkt, auch relevanter Punkt. Also ich würde jetzt mal auch mal behaupten, dass das Medienwandel eine Vielzahl von Vorteilen mit sich bringt, die vor allem Wirtschaftsunternehmen nutzen. Also beziehungsweise auch das, was dann die Wirtschaftsinformatik ein bisschen stärker interessiert. Würde auch behaupten, dass das digitaler Medienwandel oder Medienwandel, der gerade stattfindet, digitale Transformation begünstigt. Und das ist jetzt einfach zum einen dadurch begründet, dass durch den Computer und durch diese ganze Vernetzung, die entsteht über die Geräte, über die Geschwindigkeit, die Informationen ausgetauscht werden können und auch die Allgegenwärtigkeit dieser Hardware, die uns da im Alltag begleitet, ist plötzlich erstmal eine viel größere Reichweite da. Also ich kann jetzt mit jemandem auf der anderen Seite der Welt telefonieren oder jemand auf der anderen Seite der Welt kann sich unseren Podcast anhören. Das geht relativ schnell, das sind ein paar Megabyte und die werden abgerufen, das streamt wer, was auch immer. Also diese Verbreitung digitaler Medien, die können auch einfach Unternehmen und Organisationen nutzen, um ein viel größeres Publikum zu erreichen. Also das ist schon ein glaube ich, ein großer Vorteil, den uns das Internet da bietet. Ein anderer Trend, der vielleicht auch zu beobachten ist, dass das Unternehmen immer mehr personalisieren, also viel personalisiertere Inhalte bereitstellen, beziehungsweise viel detaillierter oder gezielter Werbung schalten können auf ihre Zielgruppen hin. Einfach weil plötzlich auch so Daten verfügbar sind. Also unsere Endgeräte liefern ja ständig Informationen, also mindestens unser Standort, welche Apps wir verwenden. Ich lese mir nicht jede Nutzungsbedingung durch, der ich zustimme. Aber da fließen schon viele Daten quasi in so eine Art Wolke und jemand kann sie dann, kann das aufbereiten und diese Daten echt gezielt nutzen. Ganz viele Vorteile, die uns die neuen Medien bieten, vielleicht anders als die traditionellen Medien. Also wenn jetzt jemand ein Buch schreibt, dann kann ich in den Buchladen gehen und mir das Buch kaufen und kann es lesen. Vielleicht, wenn ich es dann durchgelesen habe, das Buch hat mir so gut gefallen und ich will dem Autor unbedingt irgendwas sagen, dann schreibe ich einen Leserbrief oder vielleicht finde ich eine E-Mail-Adresse und kann jemand was schreiben. Die neuen oder digitalen Medien, die sind auch einfach, sind einfach großartig im Kontext ihrer Interaktivität. Also es geht nicht darum zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich kann jetzt jemanden anrufen, sondern man kann viel interaktivere Erfahrungen gestalten. Also vor allem vielleicht auch im Kontext sozialer Medien, wo Feedback-Prozesse viel schneller und ja, einfach schneller erst einmal laufen. Und das kann man dann auch wieder nutzen. Also zum einen zur direkten Kommunikation, aber einfach auch zur kontinuierlichen Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen, was auch immer. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Die schnellere Verbreitung von Informationen ist sicher auch in Notsituationen hilfreich. Also wenn es da jetzt gerade irgendeine Forschungsstation misst, dass da jetzt gleich ein Erdbeben passiert, ja, und ich poste auf dem richtigen Kanal die Informationen, dann können sich vielleicht noch ganz viele Leute in Sicherheit bringen. Oder bei irgendwelchen anderen Umweltkatastrophen. Und das geht halt nur durch digitale Medien und die entsprechende Geschwindigkeit, mit der da Informationen transportiert werden können. Genau. Also und das sind einfach Punkte, wo Wirtschaft, Gesellschaft, Individuen diese digitalen Medien aufgreifen. Also in erster Instanz muss man vielleicht gar nicht fragen, okay, ist es gut oder schlecht, dass es jetzt da ist, sondern die neuen Werkzeuge kommen erstmal rein und wir schauen dann mal, welche Möglichkeiten haben wir damit. Und da ist der Mensch ja natürlich wunderbar kreativ und erfindet immer wieder die neuesten Sachen, wie man das Medium dann nutzen kann. Also Twitter, YouTube, was auch immer, Facebook, wo auch einfach so eine Vernetzung entsteht, die wunderbar produktiv sein kann.
Lieber Sören, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch.
Ja, gerne.
Und wir freuen uns, unsere Zuhörenden beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.